Du bist quasi rausgerissen aus einem Strudel der Berichterstattung, in dem du sozusagen irgendwie auch als arbeitende Person geraten bist, was zum einen gut ist, zum anderen aber verdeutlicht, wie so Medienmechanismen auch greifen, wenn sowas Hervorgehobenes passiert, wie jetzt in Chemnitz. Dabei wäre deine Arbeit sozusagen auch ansonsten sicherlich genügend gefüllt mit Ereignissen, die nicht so prominent landen, die aber deswegen nicht weniger gewichtig sind. Wenn du jetzt Chemnitz nimmst und das in diesen Kontext setzt, wie würdest du das sozusagen einordnen, was da passiert ist und die Mediensituation ringsrum?
Also das, was in Chemnitz passiert ist, ist ja eine Eskalation mit Ansage gewesen. Da gab es vorher große Mobilisierung und es reiht sich eigentlich ein in eine ganze Reihe an Großmobilisierungen. Das war Heidenau beispielsweise, wo ja auch überregional Neonazis hingefahren sind, um sich dort an diesen Krawallen zu beteiligen. Das Besondere an Chemnitz ist eben die Intensität des Ganzen. Also dass da jetzt wirklich auch die AfD richtig stark mitgemischt hat, dass da AfD-Kreisverbände so aufgerufen haben, hinzufahren und im Nachhinein jetzt sogar noch Revolutionstribunale für Journalisten sogar regelrecht gefordert haben. Beispielsweise die AfD aus dem Taunuskreis in Hessen, die Kreistagsfraktion, hat solche Statements auf Facebook veröffentlicht, mittlerweile wieder abgeändert.
Jetzt liegt sozusagen ein Wortlaut, den man gerne so aus Volksmund hört, so nach dem Motto selbst schuld. Ne? Du gehst ja dahin und lieferst dich der Situation aus, dann brauchst du ja hinterher nicht jammern. Im Zweifel verdienst du sogar Geld damit. Warum ist es notwendig, dass du zum Beispiel dich der Gefahr aussetzt und in Chemnitz versuchst, sozusagen die Informationen vor Ort zu sammeln, um dann berichten zu können?
Ja, es ist notwendig, weil darüber natürlich berichtet werden muss.
Aber man könnte auch sagen, okay, reicht, wenn jetzt sozusagen das prominenteste Kamerateam dort ist, dann sehe ich die Bilder ja auch. Im Internet gibt es ganz viel, kann ich mir mein Zeug ja zusammenschreiben. Muss ich jetzt nicht Gefahr laufen, dort eine Flasche gegen den Kopf zu bekommen oder Schlimmeres?
Naja, das Problem ist ja, je weniger Presse vor Ort ist, umso weniger wird natürlich auch dokumentiert. Wenn da jetzt ein Kamerateam auf, was weiß ich, es waren ca. 8000 Personen da ist, wird halt beispielsweise nur die Hälfte der Hitlergrüße dokumentiert oder das Kamerateam läuft auch ganz schnell Gefahr, dort halt unterzugehen, angegriffen zu werden, ohne dass es jemand mitbekommt und noch dokumentiert. Also es ist schon sinnvoll, dass bei solchen Veranstaltungen möglichst viel Presse vor Ort ist, um es halt eben auch groß zu berichten und dass sich da eben nicht nur einzelne Reporter in Gefahr begeben, weil in der Gruppe kann man sich immer auch noch ein bisschen gegenseitig schützen.
Das ist was so ein bisschen aufgefallen ist, dass tatsächlich bei Bildern aus Chemnitz Journalistinnen und Journalisten gekennzeichnet, teilweise mit Sturzhelmen versehen, dort quasi irgendwie zwischen den Linien agierend, wenn man das mal so militärisch sagen will. Und dass es vor allen Dingen auch so in Gruppen passiert. Wie ist denn die Situation, wenn du dorthin fährst und deine Kolleginnen und Kollegen triffst? Weil normalerweise würde man so sagen, das geilste Bild, der erste sein mit einer Meldung und so, das spielt ja irgendwie auch eine Rolle bei der Berichterstattung. Wie muss man sich das vorstellen?
Also bei solchen Veranstaltungen ist es gar nicht mal so, dass das der erste Sein groß im Vordergrund steht. Man kennt sich ja untereinander, verhält sich da auch kollegial zueinander. Und wenn halt jemand dann das Bild zuerst gemacht hat, der darf es dann auch zuerst raushauen. Oder man zeigt sich die Bilder teilweise auch vorher gleich ab, wer hat die besseren. Und dann wird halt entschieden, wer es rausgibt. Also das sind so Sachen, die kann man sich auch untereinander einfach so ein bisschen zuschustern. Und dann halt, damit man halt gegenseitig sich da auch unterstützt, einfach kollegial.
Das klingt ziemlich einhellig. Jetzt gibt es Stilblüten, die an der Einheiligkeit zweifeln lassen. Beispielsweise ist zu mutmaßen, dass ein Internet-Tweet der Bild-Zeitung durchaus eine Rolle gespielt hat bei der Eskalation der Situation in Chemnitz, als nämlich getwittert wurde, und das muss ich mal ablesen, weil da muss man ja auch genau sein. Es gab den Tweet, er wollte Frauen helfen, Bindestrich ein Toter bei Messerstecherei auf Stadtfest. Das war stand erst da und wurde dann relativ kurze Zeit später, nachdem es sozusagen viral ging, von der Bild-Zeitung gelöscht. Das heißt also sozusagen dieser Rand des Journalismus und dein Selbstverständnis, wie läuft denn sowas sozusagen in so einem Pressetross, sage ich mal in Anführungsstrichen?
Also normalerweise haben wir mit den Reportern von der Bild, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so viel zu tun. Das ist dann meistens eher so, dass die ganzen freien Journalisten eben zusammen unterwegs sind. Bei der Bild sind ja auch sehr häufig Festangestellte unterwegs. Die haben dann ihre ganz eigene Arbeitsweise auch bei solchen Veranstaltungen. Und ich weiß gar nicht, ob dort dann wirklich auch Leute von der Bild direkt bei diesen Ausschreitungen noch vor Ort waren. Die waren beispielsweise bei der Pressekonferenz von Innenminister Wöller in der Polizeidirektion mit da, aber ich habe die danach dann auch nicht nochmal gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Und so eine Art von ethischem Konsens, also sozusagen generell, gibt es da Vereinbarungen oder ist sozusagen ein stillschweigendes Übereinkommen, wie man genau mit solchen Ereignissen umgeht in der Berichterstattung?
Also da gibt es ganz klar den Pressekodex und den hat man sich zu halten. Und ich bin der Ansicht, dass sich da die Bild ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hat. Nicht nur die Bild übrigens, sondern auch Tech24, die da ja auch solche Sachen getitelt haben, die es teilweise gestern noch im Artikel drinstehen hatten. Diese Behauptung mit den Frauen, denen da geholfen worden sein soll, was ja von der Polizei immer noch nicht bestätigt wurde. Das sind Sachen, die kann man als Verdacht äußern, als Sachen, die einem Zeugen mitgeteilt haben, aber man kann es halt nicht zur Headline machen, das funktioniert so nicht.
Kommen wir zu einer anderen Größe bei solchen Ereignissen, das ist die Polizei. Und wenn man sozusagen jetzt mal unabhängig von den Vorkommnissen in Dresden sich die Rolle der Polizei in solchen Gemengelagen ansieht, dann spielt die ja mindestens in zweifacher Hinsicht eine Rolle. Zum einen auch als Schutzmacht gegenüber einem Journalismus als Berichterstattungsmoment und zum anderen natürlich auch als Quelle. Also die Polizei veröffentlicht Zahlen, Einschätzungen von Situationen etc. pp. Vieles davon sieht man dann so in News-Tickern auch relativ unbearbeitet wieder. Was ist sozusagen die Rolle der Polizei für deine Arbeit?
Also ganz konkret an Chemnitz festgemacht, hat die Polizei dort halt unsere Berichterstattung überhaupt erst ermöglicht. Also ohne dass dort Beamte vor Ort gewesen wären, hätten wir dort gar nichts machen können. Es ist ja so schon in mehreren Situationen zu Angriffen gekommen auf Reporter. Da sind einige mit Platzwunden rausgegangen. Ich habe selber auch eine Flasche gegen Helm bekommen dort in der Situation. Und ohne der Polizei wäre das dort halt richtig eskaliert. Also da hätten wir dort sofort aus der Stadt rausgemusst eigentlich. Und nächste Funktion ist natürlich, dass man sich immer ans Presseteam wenden kann von der Polizei. Das sind meistens sehr kompetente Ansprechpartner, die einem dann auch sehr, sehr schnell sehr hochqualitative Informationen geben können. Und ja, in dem Sinne ist die Polizei sehr nützlich auf solchen Veranstaltungen. Es kann natürlich auch so im Gegenteil kommen, wie in Sachsen passiert, bei einem Kollegen Arndt Ginzel, der da ja in seiner Arbeit massiv behindert wurde, auch von den Polizisten mit. Ich habe selber solche Situationen auch schon mal erlebt, wie beispielsweise dann halt Reporter kontrolliert werden von Beamten über einen längeren Zeitraum und da dann halt auch an der Arbeit abgehalten werden. Aber das sind wirklich Ausnahmefälle. Mhm. Das ist nicht die Regel.
Weil du es gerade ansprichst, vielleicht lohnt es sich dabei an der Stelle auch auf einen Aspekt zu achten. Wir haben sozusagen in der Diskussion hier darüber, was wohl durch die Köpfe der Verantwortlichen bei dieser Polizeikontrolle des ZDF-Teams gegangen sein muss, versucht Verständnis zu entwickeln, weil ja zumindest die erst seit relativ kurzem geltende Datenschutzverordnung der EU ja schon auch so ein Monster ist, dass man erstmal eingeatmet haben muss, verstanden haben muss und dann quasi im Falle eines Polizisten auch noch in die Praxis umzusetzen hat. Wenn man sozusagen das mit in Betracht zieht, Behinderung auf der einen Seite, aber Unsicherheit auch, wie ist denn so die Kompetenz, was Presserecht, Schutz von Journalismus und so weiter angeht, aus deiner Sicht bei dem Einsatzpolizisten Mayer?
Das ist sehr unterschiedlich. Also manche Beamten sind da wirklich sattelfest, die sagen den Leuten sofort so, hier keine Diskussion ist nicht, der darf das, der darf hier berichten, der darf hier fotografieren. Dann gibt es wieder andere, die das halt eben überhaupt nicht wissen. So, denn ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich ein Beamter einfach so meine Adresse aufgeschrieben hat vom Presseausweis runter, was halt auch an sich ein Datenschutzverstoß ist. In dem Sinne, ich habe das dann auch beim Einsatzleiter reklamiert. Er hatte sich dann drum gekümmert, nochmal mit dem Beamten gesprochen darüber, dass es so halt nicht funktioniert. Aber ja, grundsätzlich gibt es natürlich das Problem, also um auch nochmal auf deine Frage nach der neuen Rechtslage zurückzukommen, dass es da immer wieder Unsicherheiten gibt. Speziell nach neuen Einführungen von Gesetzen ist es immer schwierig für die Beamten auf der Straße, da dann halt wirklich zu entscheiden, okay, gut, was dürfen die jetzt, was dürfen die nicht. Wobei bei der Datenschutzgrundverordnung hätte man es ganz einfach machen können. Man hätte den Beamten bloß sagen brauchen, es hat sich nichts geändert. Und es hat sich auch nichts geändert.
Wie ist denn sozusagen dann in solchen Situationen, wo du, wenn du sagst, du hast das Gefühl, da wirst du eben einfach kontrolliert, das mag willkürlich oder behindern sein. Welche Möglichkeiten hat man da als Journalist zu agieren und zu sagen, hier, Moment mal, funktioniert nicht?
Also die Möglichkeit, die ich meistens nutze, ist, sich an die Pressestelle zu wenden. Dort halt dann direkt die Beamten anzurufen, die gerade Schicht haben. Und die kümmern sich dann meistens darum, wenn es da wirklich zu Einschränkungen kommen sollte. Ansonsten ist es auch immer noch eine Möglichkeit, zu versuchen, den Einsatzleiter zu kontaktieren. Das geht manchmal ganz gut. Oder man wendet sich eben an den nächsten Polizeizug. Die haben dann meistens auch noch eine andere Rechtsauffassung. Und dann hat man da eine Möglichkeit, mit denen eben weiterzukommen.
Ein Aspekt ist sozusagen Berichterstattung durch Polizei, ne? Du hast gesagt, normalerweise sind die Leute, die diesen Job bei der Polizei machen, kompetent und zuverlässig und helfen Journalistinnen und Journalisten auch. Auf der anderen Seite kennt man natürlich spätestens beim Zahlenspiel große Differenzen, ne? Der Wahrnehmung von Menschen, die Teilnehmende oder Organisatoren einer Demonstration sind, und die Zahlen, die hinterher im, keine Ahnung, von offizieller Seite, sprich Polizei, veröffentlicht werden. Oft gibt es da ganz große Unterschiede. Und jetzt kann man bei beiden immer vermuten, dass das auch motiviert passiert. Die einen wollen natürlich möglichst erfolgreich sein, die anderen möchten Situationen eben auch in gewisser Weise nutzen. Das ist aber nur ein Aspekt. Bei G20 haben wir gesehen, dass eine ganze Zeit lang irgendwie Polizei-Twitter-Nachrichten übernommen worden sind oder so. Welche Rolle spielt dieser Aspekt für journalistische Arbeit heute?
Also der Aspekt mit den Zahlen, das lässt sich ja auch ganz gut an Chemnitz zeigen. Da gehen die Zahlen ja von 6.000 bis 10.000 Teilnehmern bei Demo rechts auseinander, bei Demo links zwischen 1.000 bis 1.500. Das hängt einfach damit zusammen, dass solche Großlagen extrem schwer zu überblicken sind. Also selbst für die Reporter auf der Straße ist das äußerst schwierig. Theoretisch müsste immer jemand stehen bleiben, durchzählen. Oder halt Polizei könnte vom Helikopter aus bei solchen Situationen wie in Chemnitz ein Foto von oben machen, Köpfe durchpunkten. Aber das sind meistens Sachen, die werden nicht gemacht. Es gibt dann Schätzquadrate, die werden dann hochgerechnet, und dadurch entstehen dann halt solche Abweichungen in meisten Fällen.
Vielleicht eine abschließende Frage zum Selbstverständnis. Wie stark prägten eigentlich dieser, ich versuch's mal einfach runterzubrechen, auch in der Akzeptanz, dass damit Komplexität in der Frage fehlt, aber die Frage der Diffamierung als Lügenpresse, ne, und Systempresse und was da alles gibt, ja, das ist ja etwas, was nicht nur von Pegida-Menschen geblökt wird, sondern so eine Skepsis gegenüber professionellem Journalismus ist, glaube ich, breiter aufgestellt als das, was man nur auf der Straße hört. Wie gehst denn du als jemand, der ganz offensichtlich sehr engagiert dabei ist, so eine Art journalistische Karriere anzustreben und da sozusagen sein Arbeitsfeld zu suchen, mit so einer Grundhaltung deinem Berufsfeld gegenüber um?
Also was ich beispielsweise in Social Media mache, ist eben zu versuchen, meine Arbeitsweise zu erklären. Ich versuche bei Unklarheiten eben dann auch drauf zu antworten einfach und meine Sicht der Dinge klar darzulegen. Das ist meistens die beste Möglichkeit, die man hat, eben mit Transparenz vorgehen.